Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 25. Oktober, zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Durch die Sendung führt Andreas Reimann. Am morgigen Mittwoch, am 26. Oktober, wird das Europäische Patentamt in München zwei weitreichende Entscheidungen fällen. In öffentlichen Anhörungen werden die endgültigen Entscheidungen getroffen über ein Patent auf Brokkoli, EP 1069819, und eines auf Tomaten, EP 1211926. Noch im Dezember 2010 hatte das Europäische Patentamt in einer Grundsatzentscheidung beschlossen, dass die Verfahren zur Züchtung dieser Pflanzen gar nicht patentierbar sind. Gegen diese Kehrtwende wird es morgen auch eine Demonstration vor dem Europäischen Patentamt in München geben. Wir sprechen gleich zu Beginn mit einem Mitorganisator dieser Demo. Ansonsten heute in Zip FM. Am Samstag fand auf verschiedenen Kontinenten der Internationale Aktionstag für Transentpathologisierung 2011 statt. Wir spielen ein Interview mit einer Organisatorin des Aktionstages in Berlin. Ebenfalls in Berlin hat sich bereits im Mai diesen Jahres das Bündnis gegen Rassismus und Sozialchauvinismus gegründet. Mehr dazu im dritten Beitrag heute. Zuletzt ins Baskenland. Dort hat die ETA erklärt, nun endgültig die Waffen niederzulegen. Das könnte auch Auswirkungen auf die Wahlen in Spanien am 20. November haben. Für die einen ist es Brokkoli. Für das Europäische Patentamt ist es EP 1069819. Bei der Patentierung einer konventionellen Brokkoli-Züchtung durch das Europäische Patentamt in München handelt es sich um einen Präzedenzfall. Dagegen soll auch morgen vor Ort in München eine Kundgebung stattfinden. Fabian Kienert von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit Christoph Thehn vom Bündnis No Patents on Seeds.
Patentiert wurde ein traditionell gezüchteter Brokkoli, also nicht gentechnisch verändert, sondern einfach hergestellt durch Kreuzung und Selektion, wie man das eben in der Pflanzenzüchtung macht. Und in dem Fall wurde ein Brokkoli gezüchtet, der einen höheren Gehalt hat an gesunden Inhaltsstoffen. Brokkoli gilt ja generell als sehr gesund und dieser Brokkoli soll also noch einen höheren Gehalt an diesen Bitterstoffen haben. Und das wurde dadurch erreicht, dass man Wildsorten eingekreuzt hat in die bereits bestehenden, kommerziell gezüchteten Sorten. Und damit hat man einen höheren Gehalt an diesen gesunden Inhaltsstoffen erreicht. Und patentiert wurde der Brokkoli, das Saatgut, die essbaren Teile und das Verfahren zur Züchtung.
Sie haben, soweit ich informiert bin, gesagt, die Züchtungsverfahren werden nicht patentiert. Aber was wird jetzt wahrscheinlich patentiert sein?
Also was jetzt patentiert werden soll, ist tatsächlich eben der Brokkoli, die essbaren Teile und das Saatgut. Und was gestrichen werden soll aus dem Patent, ist lediglich das Verfahren zur Züchtung, was patentrechtlich im Grunde auch nicht so interessant ist. Entscheidend ist, dass damit eben der Patentinhaber die Möglichkeit hat, den Brokkoli als Monopol eben auf den Markt zu bringen und damit Preis und auch die Auswahl an diesem Brokkoli eben so einzuschränken, wie es ihn aus seiner wirtschaftlichen Sicht, der Gewinnmaximierung betreiben möchte, der Patentinhaber eben hier ins Zeug passt. Und wir haben gesehen, dass Monsanto auch schon die Rechte an diesem Patent erworben hat und dass Monsanto tatsächlich eben auch versuchen wird, dass dieser große US-Konzern Monsanto versuchen wird, diesen konventionell gezüchteten Brokkoli auf den Markt zu bringen, auch in Europa.
Und ist das denn im Moment noch ein absoluter Einzelfall in Europa oder gibt es schon mehrere solche Patente, die eben auf Züchtungen und eben nicht auf gentechnisch veränderte Sorten angemeldet wurden und auch stattgegeben wurden?
Es gibt bereits knapp 100 Patente, die sich auf den Bereich der konventionellen Züchtung erstrecken. Das Besondere am Brokkoli ist, dass das sozusagen der Präzedenzfall war. Das wurde also ganz bis zur oberste Kammer geprüft vom Europäischen Patentamt. Und letztendlich wird also das Patent jetzt auch endgültig bestätigt und damit gibt es auch eben einen Freibrief für alle nachfolgenden Patentanmeldungen. Wir schätzen, dass derzeit 700 bis 1000 weitere Patentanträge auf konventionelle Züchtung bereits vorliegen Und wir sehen da ganz klar einen Trend in dieser Geschichte. Immer mehr Firmen, gerade Großkonzerne wie Monsanto oder Syngenta oder Bayer, melden hier auch Patente an. Das heißt, über kurz oder lang wird möglicherweise diese ganze Pflanzenzüchtung und auch die Herstellung von Lebensmitteln sehr stark kontrolliert von diesen Patenten.
Also jetzt könnte man ja sagen, gut, solange die dort ihre Sachen entwickeln und darauf Patente anmelden, das ist noch ein begrenzter Schaden, aber von der Gentechnik kennt man das ja, dass also patentierte Pflanzen auskreuzen in andere Züchtungen oder in eben normale Saatgutreproduktion. Ist das jetzt bei diesem Brokkoli und bei den anderen Patenten, die schon angemeldet sind, auch die Gefahr, dass eben das Saatgut, das andere Bauern schon seit langem entwickeln und im Prinzip selbst weiterführen, sozusagen eingekreuzt wird und dann Patentverletzungen sozusagen angezeigt werden?
Also das ist ein Sonderfall, dass hier irgendwas auskreuzt und dann möglicherweise Patentgebühren fällig sind. Das ist nicht das, was tatsächlich irgendwie im Vordergrund der Befürchtungen steht. Im Vordergrund steht, dass diese großen Agrarchemiefirmen die anderen Pflanzenzüchter einfach aufkaufen, dass ein ganz starker Konzentrationsprozess auf dem Markt stattfindet und das Saatgut durchweg patentiert sein wird und dass dann wenige Konzerne darüber entscheiden können, was auf den Markt kommt, was angebaut wird und was es kosten soll. Das heißt, die direkte Abhängigkeit von Konzernen wie Monsanto oder Bayer wird in den nächsten Jahren stark zunehmen. Für alle Verbraucher, weil letztendlich wir natürlich alle darauf angewiesen sind, dass Pflanzenzucht betrieben wird und dass Landwirtschaft betrieben wird und die Ressourcen vom Acker bis hin zum Verbraucher werden durchpatentiert.
Wie sieht's denn aus mit jetzt Pflanzenzüchtern, die alternativ und festes Saatgut eben produzieren, also wie Eichenoa in Österreich oder der Dreschflegelverband in Deutschland, haben die denn überhaupt eine Chance, sich jetzt in einer Art Verteidigungshaltung selbst Patente anzumelden oder ist das überhaupt keine Strategie, die verfolgt werden kann?
Also selber Patente anmelden kann man vergessen. Mit solchen Patenten kann man nur wirklich umgehen, wenn man einen großen Konzern hat, wenn man selber Patentanwälte, meinetwegen sogar im Konzern sitzen hat und nicht nur ein Patent anmeldet, sondern Dutzende und den Markt mehr oder weniger auch kontrollieren kann. Also ein kleiner Pflanzenzüchter kann mit den Großen hier nicht umgehen, nicht entgegenhalten, weil das Instrument Patentrecht einfach auf große Konzerne zugeschnitten ist, die entsprechend hier sich gegenseitig dann mal auch Rechtsstreitigkeiten liefern, die aber letztendlich dann mittel- oder langfristig den Markt kontrollieren und die Kleinen komplett vom Markt fegen. Und die kleinen Pflanzenzüchter müssen ja auch kein Patent anmelden, sie könnten auch einfach ihre Züchtung weiter betreiben. Aber das Problem ist, dass wenn mal Saatgut patentiert ist, jetzt zum Beispiel dieser Brokkoli, kommt ein anderer Züchter auch gar nicht mehr an das Züchtermaterial ran, das er weiter züchten könnte. Das heißt, die Patente schneiden auch die Züchtung ab, begrenzen den Zugang zu genetischen Ressourcen, die andere Züchter bräuchten, um besseren Brokkoli meinetwegen zu züchten oder eine größere Auswahl an Brokkoli anzubieten. Das alles wird durch Patente eben behindert.
Also im Resumen, es kommt zu einer weiteren Konzentrierung in der Lebensmittelproduktion, in der Saatgutproduktion vor allem. Und dagegen wollt ihr euch vom Bündnis No Patents on Seeds auch weiter wehren. Ihr ruft auf zu einer Demonstration am 26. Oktober.
Es werden also dort vor Ort verschiedene Rede sein vom Bund Naturschutz, von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, von am Bundestag werden Abgeordnete da sein und wir hoffen starke Signale eben dafür, dass die Politik jetzt aktiv wird. Das Europäische Patentamt hat gezeigt, dass sie kein Interesse haben, hier die Patente zu widerrufen und deswegen muss man eigentlich annehmen, dass das Patentamt mehr oder weniger außer Kontrolle geraten ist. Die bestehenden Verbote im Gesetz werden umgangen. Und damit ist die Politik gefordert, entweder jetzt hier die Gesetze zu ändern oder gerichtlich gegen das Patentamt vorzugehen.
Fabian Kienert von Radio Dreieckland befragte Christoph Thehn vom Bündnis No Patents on Seeds. Am vergangenen Samstag fand ein internationaler Aktionstag für Transentpathologisierung statt. Die Hauptziele der Kampagne sind die Streichung der Kategorien Geschlechtsdysphorie und Geschlechtsidentitätsstörungen aus den Krankheitskatalogen der American Psychiatric Association und der Weltgesundheitsorganisation WHO, sowie der Kampf für die Gesundheitsrechte der Transpersonen. Ein Interview des Transgender-Radios Berlin mit Zara Pass, einer Organisatorin des Stop-Transpathologisierungsaktionstages in Berlin.
Der internationale Tag für Entpathologisierung ist als Aktionstag gedacht für weltweite Aktionen gegen die Stigmatisierung von Trans, aber auch Interleuten unter den Bannern zum Beispiel F64.0 oder geschlechtliche Entwicklungsstörungen im Fall von Inter, die ja auch ausgeweitet werden soll. Genauso auch gegen sogenannte transvestitische Störungen. Und es finden weltweit Aktionen, vor allem von SDP 2012 Kampagnen statt, wo Leute dafür demonstrieren, nicht mehr als psychisch krank oder überhaupt krank abgestempelt zu werden.
Sag doch mal, wie der Tag hier in Berlin abgelaufen ist.
Ja, wir hatten heute eine Demo mit über 50 Leuten, könnten 60, 70 gewesen sein. Die gingen etwa um 3 Uhr los. Wir haben so 2 bis 2,5 Stunden lang Reden und Musik gehabt. Transpeace verschiedene, sehr interessierte Leute mit Unterstützung von anderen Vereinen, zum Beispiel antipsychiatrischen, wie der Irrenoffensive. Und es lief alles sehr nett. Stimmung war gut. So, dass wir alle ganz zufrieden sind mit dem, was jetzt gelaufen ist. Es gab auch viele Gespräche.
Und kannst du noch ein bisschen mehr zu den Inhalten sagen?
Ich spreche jetzt mal für die STP-Kampagne Stop Transpathologization 2012. Das ist eine internationale Kampagne, die, soweit ich weiß, von Paris ausging und vor allem in Spanien groß ist, mit Demos mit über 1000 Leuten, die sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem Transsexualität oder wie man das auch immer offiziell genannt wird, also für mich falsch Zugewiesenheit, aus den Krankheitskatalogen zu streichen, mindestens die Stigmatisierung zur psychischen Krankheit, das heißt Geschlechtsidentitätsstörung, zu streichen. Aber wir haben auch weitere Ziele, wie zum Beispiel die Entfernung von Geschlechtseinträgen aus Ausweisen und Dokumenten generell, das Verbot von Zwangsoperationen an intersexuellen Kindern oder Kindern, die generell als mit undeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren bezeichnet werden, und unter anderem sonst noch einen freien Zugang zur medizinischen Maßnahmen für alle Leute, die sie benötigen, ohne irgendwelche Gutachten oder sonstigen psychologischen und sonstigen Bevormundungen von Seiten der Psychiater. Jeder soll über sich selbst und den eigenen Körper entscheiden können. Und zwar uneingeschränkt und sofort.
Und warum heißt es Stopp 2012?
2012 bezieht sich, soweit ich weiß, darauf, dass da geplant war, einen neuen Krankheitskatalog der ICD oder DSM zu entwerfen. Soweit ich weiß, ist es jetzt aber so, dass der amerikanische DSM-Krankheitskatalog 2013 neu herausgebracht wird, das DSM-5, der großen Einfluss auf den europäischen ICD-12 hat, der dann 2014 herauskommen wird. Und um diese Entfernung der Diagnose F64.0 erfolgreich zu haben, damit um diese Psychopathologisierung und die Ausweitung davon, die auch geplant ist durch Sexologen und Sexologinnen, um die zu verhindern, müssten dafür gesorgt werden, dass das aus diesen Krankheitskatalogen der WHO, der World Health Organization, gestrichen wird.
Das war ein Interview des Transgender-Radios Berlin mit Sarah Pass, einer Organisatorin des Stop-Transpathologisierungsaktionstages in Berlin. Wer an der Kampagne teilnehmen und in der eigenen Stadt Aktionen organisieren will oder wegen Zweifeln, Fragen, Unterstützung oder Beteiligung oder Ermutigung aller Art mit dem Bündnis Kontakt aufnehmen möchte, schreibt an contact@stp2012.de. Info. Wer die Bild-Zeitung liest, wird sie kennen, die Pleite-Griechen. Und wer entsprechend drauf ist, wird auch gerne mal über sogenannte Sozialschmarotzer herziehen. Solcher Art Rassismus und Sozialchauvinismus sind nicht gerade neu. Dennoch hat sich erst im Mai diesen Jahres in Berlin ein Bündnis dagegen gegründet. Radio Korax in Halle befragte K. von der Antifa Friedrichshain.
Das Bündnis gegen Rassismus und Sozialchauvinismus ist ein Zusammenhang von linksradikalen Gruppen in Berlin, was sich zum Ziel gesetzt hatte, eine solidarische Antwort auf die rassistischen und sozialchauvinistischen Diskurse zu finden, die gerade vor allen Dingen in den Medien, aber auch bei den Parteien und in der Gesellschaft insgesamt ablaufen und dort solidarisch mit den Betroffenen aus linksradikaler Perspektive zu intervenieren.
Gab es denn einen konkreten Auslöser, so ein Bündnis ins Leben zu rufen?
Naja, ich glaube, also ein konkreter Auslöser an sich gab es nicht, aber es gab einfach ein generelles Ohnmachtsgefühl, vielleicht wie gesagt, aber das Bedürfnis daraus, irgendwie in diesen Diskurs zu intervenieren, irgendwie ein linksradikales Zeichen zu setzen gegen die Hetze, die ja doch einmal durch Sarrazin, aber auch durch die Sachen, die du eben schon genannt hast, also die ganze Sache mit den Pleitegriechen und den schlechten Portugiesen und den Spaniern, die zu faul sind und so weiter, aber auch den rassistischen Tendenzen gegen angebliche Muslime und Muslime, aus linksradikaler Perspektive entgegenzusetzen und nicht einfach den Diskursraum diesen neuen rechten Akteuren zu überlassen.
Ja, das Bündnis heißt ja auch gegen Rassismus und Sozialchauvinismus. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was jetzt genau Sozialchauvinismus ist.
Genau, also es sind beides ja relativ sperrige Begriffe, wobei Rassismus den meisten Leuten geläufiger ist als der Begriff Sozialchauvinismus. Sozialchauvinismus ist für uns eine Ideologie des Ausschlusses, wo es darum geht, die Leute zu markieren, die sozusagen sich außerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik irgendwie bewegen und die darüber über diese Ideologie sozusagen diszipliniert werden. Also da geht es eben um die Hartz-IV-Empfänger, die nicht arbeiten wollen, alle faul sind und das Kindergeld versaufen oder in einem größeren Rahmen eben wir Deutschen gegen die Pleitegriechen, die sich keine Mühe geben und nicht hart genug arbeiten wollen. Und es ist eine Ideologie, die sozusagen immer gerade von denen verwendet wird, die sozusagen ein bisschen oben auf sind und um eine eigene Abgrenzung zu schaffen nach unten hin.
Ja, wie du schon sagtest, stellt ja der Sozialchauvinismus eine Art Feindseligkeit gegen alle dar, die nicht ins Idealbild einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft passen. Wer sind denn jetzt eigentlich aktuell die Betroffenen des Sozialchauvinismus? Also was ist gerade das Feindbild heutzutage?
Also das Feindbild heutzutage sind natürlich durch den Begriff Hartz IV gebrandmarkte Menschen, also alle die sich im Niedriglohnsektor oder in der Arbeitslosigkeit befinden, die auf jeden Fall. Weiterhin sind natürlich auch Rentnerinnen von sowas betroffen, aber auch sehr stark eben Leute, die zusätzlich zu ihrem sozialen Status noch mit Migrationshintergrund haben. Also das ist einfach auch eine Schnittmenge zwischen Rassismus und Sozialchauvinismus. Und es gibt viele, die sozusagen von beiden Phänomenen betroffen sind. Aber natürlich ist es auch so, dass sozusagen jeder immer wieder von Sozialchauvinismus betroffen werden sein. Und deswegen beinhaltet diese Ideologie halt auch gewisse Abstiegsängste, die immer wieder dazu provozieren, dass sozusagen immer jeweils der unter einem sozusagen getreten wird, damit man sich selber eine Stufe weiter oben setzen kann. Also es hat auch eine gewisse Erfahrbarkeit für viele Leute und hat mit Abstiegsängsten des Mittelstands ziemlich viel zu tun.
Ist denn jetzt der Sozialchauvinismus eine Ideologie einzelner oder ist das jetzt massenabhängig? Also man sieht es ja so ein bisschen gerade auch an der Bild, wo aggressiv gehetzt wird, auch in diesen eigentlich schon sozialchauvinistische Ressentiments gepflegt werden. Was sind denn jetzt die Hauptorgane, die so etwas erst möglich machen?
Genau, also man muss sich sozusagen immer überlegen, wer sind da die Profiteure von so einem Sozialchauvinismus? Da gibt es natürlich einmal, wie ich eben schon meinte, sozusagen immer jeweils die Gruppe von Menschen, die sich eben abgrenzen möchte, die darüber sozusagen ihren Stand in der Gesellschaft definieren können. Es wird immer irgendwer gesucht, auf den man noch weiter rumtreten kann, um sich selber sozusagen einen besseren Stand zu erarbeiten. Und dementsprechend ist Sozialchauvinismus eben nicht eine Ideologie Einzelner, sondern was größere Gruppen in der Gesellschaft sich sozusagen gegenseitig antun und was vor allen Dingen aber halt auch Spaltung innerhalb von Gruppen sozusagen zum Beispiel der Superfern herbeiführt, und das wird natürlich auch instrumentalisiert. Also es gibt sozusagen keine Solidarität mehr zwischen den Leuten, sondern es wird immer versucht, sich abzugrenzen von dem möglichst weiter Unteren, um den eigenen Stand innerhalb von dem kapitalistischen System halt zu behalten.
Ja, was sind denn da jetzt Möglichkeiten, dagegen zu intervenieren?
Das ist eine gute Frage. Also unser Anspruch von dem Bündnis war natürlich auch vor allen Dingen mit den Betroffenen zusammenzuarbeiten. Das ist ja was, was oft innerhalb von linksradikalen Bündnissen auch zu kurz kommt, auch sozusagen praktische Organisierung mit den Betroffenen, beim Thema Sozialjournalismus zum Beispiel Arbeitslosen oder Kiezinitiativen, Leute, die sich aus der betroffenen Perspektive mit den Themen auseinandersetzen. Das ist uns leider bis jetzt auch nicht so hundertprozentig gelungen, wie wir uns das erhofft haben, weil die Arbeitsweise oft noch doch eine sehr andere ist und gerade durch die persönliche Betroffenheit daraus eben nicht, also da sozusagen andere Sachen akuter sind, als jetzt mal über Monate über sozusagen inhaltliche Strategien zu diskutieren. Aber trotzdem finden wir halt den Ansatz, sozusagen solidarisch mit den Leuten, die betroffen sind, sich zu verhalten, über die Themen aufzuklären und darüber halt auch Räume zu öffnen. Also bei dem Beispiel des Rassismus und unserem Thema Integration, was wir da besonders bearbeiten, zeigt sich das deutlich. Also überhaupt mal rauszugehen und sagen, okay, Integration ist ein Konzept, was wir ablehnen wollen. Also wir wollen dieses Konzept der Disziplinierung, was mit Integration gefahren ist, das wollen wir öffentlich ablehnen, uns dagegen positionieren, und darüber öffnet man eben auch Räume, und dass die Leute sich sozusagen positiv auf ihre Integrationsverweigerung, sagen wir mal so, beziehen können.
Radio Korax in Halle befragte K. von der Antifa Friedrichshain zum Bündnis gegen Rassismus und Sozialchauvinismus. Seit letzter Woche ist es definitiv. Im Baskenland hat die ETA erklärt, nun endgültig die Waffen niederzulegen. Das könnte auch Auswirkungen auf die Wahlen in Spanien am 20. November haben. Eine Einschätzung von Ralf Streck aus dem französischen Teil des Baskenlands im Interview mit Michel Menzel von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Die haben wieder mal mit dem Schritt nicht gerechnet. Also, dass die ETA so weit gehen würde, beziehungsweise, dass die baskische Linke mittlerweile die ETA so weit dazu gebracht hat, dass sie wirklich sagt, ohne Vorbedingungen, ohne irgendwas, die bewaffneten Aktivitäten ein für alle Mal zu beenden. Also wenn man sich das baskische Original der ETA-Erklärung anguckt, dann wird ganz deutlich, dass die den Laden dicht machen. Und damit haben die in Spanien nicht gerechnet. Die haben immer weiterhin damit gerechnet, dass da irgendwie so eine wachsweiche Erklärung noch vom 20. November, also wenn dann die vorgezogenen Neuwahlen in Spanien sind, kommt, wo dann irgendwie sowas kommt, die ETA ist bereit, den Laden dicht zu machen, aber unter den Bedingungen das und so. Wir hatten das ja, wie du schon angedeutet hast, in mehreren Interviews, wo ich euch versucht habe zu erklären, dass einfach hier in der baskischen Linken klar ist, dass der bewaffnete Kampf nicht mehr nur nichts mehr bringt, sondern für die Ziele der linken Unabhängigkeitsbewegung hinderlich ist. Und da es sich bei der ETA halt nicht um eine abgetrennte Organisationen gehandelt hat, also wie jetzt zum Beispiel noch in Spanien die GRAPO oder in Deutschland auch die RAF, sondern das ist irgendwie eine Art bewaffneter Arm einer Volksbewegung war, hat sich mittlerweile die Zivilgesellschaft gegenüber den Militärs durchgesetzt und hat denen erklärt, jetzt müsst ihr die Dinge endlich mal niederlegen, das hat keinen Sinn mehr. Und das ist schön, dass es geklappt hat. Und jetzt hat Spanien eben das Problem, wie geht man jetzt damit um?
Jetzt haben sie ja alle einigermaßen gesagt, ist alles schön und gut, aber es ist, ich will jetzt mal einen Rückklapp machen, wenn wir, ich glaube, das waren die vorherigen Wahlen, also die vorvorigen Wahlen, wo Zapatero an die Regierungsgewalt gekommen ist, da war es ja so, da versuchte die postfaschistische PP auszunutzen, die Attentate, die offenkundig von Al-Qaida-Ablegern gelaufen sind, auszunutzen, der ETA zuzuschreiben und dann auf dieser Geschichte dann die Wahlen zu gewinnen, ging ein Schuss nach hinten los. So ist Zapatero irgendwann mal an die Regierungsgewalt gekommen. Jetzt ist er praktisch, steht er eigentlich in Unterhosen da, würde ich jetzt mal sagen, wegen seiner Wirtschaftspolitik, seiner Sozialpolitik und allen Politikfeldern, wo er alle Hoffnungen eigentlich enttäuscht hat. Wäre doch ein Strohhalm für ihn gewesen, da jetzt nochmal zu sagen, wir sind jetzt die Partei, die diesen Frieden gestiftet hat.
Ja, das ist genau das, das, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Das zeigt halt auch, dass Zapatero wirklich ein unsäglich schlechter Politiker ist. Unglaublich schlecht. Er hat die Möglichkeit gehabt, und es hat sich ja, wie du gesagt hast, also seit einem Jahr deutlich abgezeichnet. Also vor einem Jahr gab es ja in Alsasua die Erklärung der linken Unabhängigkeitsbewegung, wo sie zum ersten Mal deutlich die ETA und die Anschläge verurteilt hat und klar und deutlich gemacht hat, dass es eine Friedenslösung geben muss, auch ohne Vorbedingungen und so weiter. Das heißt, Zapatero hätte die Möglichkeit gehabt, in die Geschichte einzugehen als der Präsident, der den Frieden gebracht hat. Mhm. Er hat aber nichts unternommen in der Zeit. Er hat eher zugelassen, dass der Prozess versucht wird, erneut zu torpedieren, von der einen Seite von der postfaschistischen PP, aber auch aus den eigenen Reihen. Er hat ja da nie es geschafft, irgendwie die Leute auf eine klare Linie zu bringen. Mhm. Und deswegen wird Zapatero wahrscheinlich wird er einfach nur in der Versenkung verschwinden, oder halt in die Geschichtsbücher eingehen als der, der das Land wirklich tief in der Wirtschaftskrise versenkt hat, mit seiner unsäglichen Wirtschaftspolitik.
Die Wahlen sind am 20. November. Absehbar ist, dass die postfaschistische Volkspartei diese Wahlen gewinnen wird und die nächste spanische Regierung stellen wird. Die Wahlen werden auch im Baskenland stattfinden. Wie wird sich das rückwirken haben auf den Prozess oder den Zielen der linken Unabhängigkeitsbewegung?
Also ob die Volkspartei die Wahlen jetzt noch gewinnt, bezweifeln würde ich nicht, zumindest die Chancen waren kleiner. Mhm. Weil natürlich trotz allem, ich habe das ja gerade so ein bisschen versucht anzudeuten, Zapatero wirklich nichts getan hat, aber trotzdem ist es ja so, dass es unter der PSOE passiert ist.
Ja.
Damit kann man natürlich ein bisschen spielen. Dazu kommt natürlich diese Empörtenbewegung, die schon das geschafft hatte, dass bei den Kommunalwahlen die PP deutlich ihren Zenit überschritten hatte, also der war bei den Europaparlamentswahlen, die haben deutlich an Stimmen verloren. Man hat jetzt die Chance, dass die Leute über diese Empörtenbewegung vielleicht sich sagen, naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir hier so eine Zwei-Parteien-Diktatur haben, und wir sollten doch mal gucken, dass wir die kleineren Parteien wählen. Es gibt ja jetzt diese neue grüne Partei, ECO, die dürften wahrscheinlich einiges an Stimmen gewinnen und dann natürlich die ganzen nationalistischen Parteien. Ich gehe mal davon aus, dass Bildu, also diese Linkskoalition hier im Baskenland, zur stärksten Fraktion wird. Die hatten noch der baskischen Nationalistenpartei, die bisher ja über die letzten 30 Jahre die stärkste Partei waren, angeboten, gemeinsam nach Spanien zu ziehen, um die Ansprüche des Baskenlands gemeinsam dort durchzusetzen. Haben die aber nicht gemacht, aus gutem Grund. Und deswegen wird vielleicht eine kleine Chance bestehen, dass die PSOE unter Druck der gesamten Linken weiterregieren kann. Mhm. Und dann hätten wir eine neue Situation. Das sollte man mal in die Diskussion stellen, weil das noch nicht 100% ausgemacht ist. Natürlich tut das absolut absurde Wahlrecht in Spanien die beiden großen Parteien bevorzugen, aber die andere Möglichkeit besteht eben auch.
Und du meinst nicht, dass die PSOE so delegitimiert ist durch ihre Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik, die sie betrieben hat, dass sie da gar nicht mehr aufholen kann?
Das Problem ist, dass natürlich über die Empörten klar wird, das, was dann kommt, ist garantiert nicht besser. Also das ist vielleicht, die haben vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Wirtschaftspolitik, aber in eine ganz bestimmte Richtung. Das heißt, vorantreiben der Privatisierung und so weiter und so fort. Ja. Von daher schaffen das vielleicht die Empörtenbewegung, die Leute dahin zu bringen, zu sagen, ich wähle jetzt nicht in dieser Zwei-Parteien-Diktatur, tausche ich die einen gegen die anderen aus, weil es doch dasselbe ist im Endeffekt, sondern jetzt wählen wir mal einfach die ganzen Leute, die bisher halt nichts zu sagen hatten. Und dann könnte so eine merkwürdige Konfiguration rauskommen, dass da vielleicht die geschwächte PSOE mit gestärkter Verein der Linke, diese ganzen, also PNV hier im Baskenland, die Benegas in Galizien, CiU und ERC in Katalonien, dass mit all denen zusammen so eine absolut merkwürdige Regierung möglich wäre, in der die PSOE einfach zwar die stärkste Fraktion stellt, aber unter dem Druck der gesamten Linken eine ganz andere Politik machen muss.
Der Journalist Ralf Streck im Gespräch mit Michel Menzel von Radio Dreieckland aus Freiburg. Und damit sind wir am Ende von ZipFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann.